So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer du wieder eine neue Folge von Field Effects hörst. Und heute sprechen wir ja über ein ganz stranges Thema, bei dem ich mich so 0,0 und gar nicht auskenne. Über das Thema Neuroathletik, zentrales Nervensystem und wie soll es anders sein, wenn ich keine Ahnung habe, ich weiß nicht, wie viel Ahnung Ekin hat, laden wir uns natürlich einen Gast ein, der uns und euch natürlich darüber aufklärt. Also Ekin, sag mal deine Expertise zu Neuroathletik.
Ich bin keine Neuroathletikerin. Ich habe in mehreren Folgen erwähnt, dass ich zwar einige Trainingslizenzen habe, aber keine Ahnung von Training habe und auf die Experten zugehe. Und ich möchte damit sagen, ich habe vielleicht das ein oder andere Buch dazu gelesen, aber ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe da Ahnung von. Ich glaube, unbeleckt bin ich nicht. Ich kann einigen Dingen ganz gut folgen und ich glaube, aufgrund des Fundaments, was wir haben mit der Anatomie des Körpers und auch mit meinem psychologischen Fundament, gelingt es mir ganz gut, den Dingen zu folgen und sie, glaube ich, einfacher zu verstehen als manch anderer. Aber ich freue mich einfach riesig, dass wir Experten da sein lassen. Herzlich willkommen, Tino! Schön, dass du da bist und schön, dass du uns aufgleist und schön, dass du uns ganz viele relevante Informationen mit an die Hand gibst, warum wir immer mehr in Richtung Neuroathletik sensibler werden dürfen und wo es uns auch in unserem Leben bei Schmerzen, bei Sport, bei Leistung, bei Alltagsbewegungen und aber auch präventiv vor allem, wofür wir uns schützen möchten, helfen kann. Was für eine Einleitung. Magst du direkt einsteigen, kurz auf die eigene Schulter klopfen? Magst du vielleicht direkt einsteigen und ein paar Worte zu dir verlieren? Wer bist du und was machst du?
Ja, klar. Vielen Dank, Ekin. Vielen Dank, Mel, für die Einladung zum Podcast. Freut mich tierisch, dass ich da ein bisschen den neurozentrierten Ansatz, so wie ich es lieber nenne, ein bisschen vorstellen darf, weil er doch eher unbekannt ist. Selbst ich bin damals, das ist schon länger her, ein bisschen mit Neuroathletik nur mal verbal in Berührung gekommen, sodass jemand gesagt hat, hey, Neuroathletik. Und ich so, was ist das wieder für ein neuartiger Mist? Das, wieder irgendjemand hat sich irgendwas ausgedacht, um Geld zu machen. So. Oder irgendwie so in die Richtung ging es. War so meine ersten Gedanken. Ja, letztendlich bin ich draufgekommen über eigene gesundheitliche Probleme, aber da können wir später nochmal besser dazu einsteigen. Ich bin aktuell selbstständig als so ein Kombination Personal Trainer, Health Coach, wie ihr auch, Ernährungsberater. Aber so mein Hauptfokus liegt wirklich so auf der Neuroathletik oder neurozentrierten Ansatz, um Menschen damit zu helfen. Genau.
Wenn ich mich jetzt mal so ganz dumm stelle, das kann ich ja ganz gut. Was können sich denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen unter dem Thema Neuroathletik vorstellen? Ihr, wenn ihr es sehen könntet, jetzt hier.
Sorry.
Also nochmal zurück. Was können sich denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denn eigentlich unter dem Thema Neuroathletik vorstellen?
Ja, es ist unglaublich schwierig, das in einem Satz zu beschreiben und ich tue mich da immer schwer. Letztendlich geht es darum, dass man das Nervensystem ich mag Neuroathletik das Wort an sich nicht so gern, weil das suggeriert so mit Athletik, dass es eigentlich nur für Sportler ist, aber im Prinzip kann man damit jedem helfen. Ich mag halt mehr dieses Wort neurozentrierter Ansatz. Im Englischen, da wo es halt herkommt, ist es eigentlich Brain-Based Training, also gehirnbasiert. Man stellt halt das Nervensystem in den Vordergrund, weil das Nervensystem steuert sämtliche Prozesse im Körper. Alles, was du bist, was du denkst, was du fühlst, was du mal werden wirst, wird alles irgendwie vom Nervensystem bestimmt. Und das ist ein unglaublich spannendes Thema damit. Damit ergeben sich halt auch Zusammenhänge, die so mit traditionellen Methoden vielleicht gar nicht so erklärt werden können. Und da kommt es dann eigentlich auch her. Genau.
Aber ich unterbreche dich kurz, Tino. Ist es oder kommt es nicht doch ursprünglich aus dem Leistungssport?
Also von der Quelle, wo ich es lerne, aus den USA, der Ausbilder. Ja, er sagt, er hat so zwei Gründe, warum er überhaupt in die Richtung gegangen ist. Das eine ist, was muss ich machen, um aus einem Hobbyathleten einen Leistungssportler zu machen? Das ist so die grundlegende Frage. Was da so der Unterschied ist, daraus haben sich dann halt die ganzen Methoden ergeben. Und das zweite war, was er auch gern nennt, ist nach seiner Ausbildung als Chiropraktiker, was in den USA irgendwie ein Doktorstudium sogar ist, voll strange, hat er sich gefragt, bei manchen Menschen helfen Sachen, bei anderen nicht, warum? Genau. Mit beiden Themen ist er halt über die Neurologie dann zur Antwort gekommen. Ja.
Also man kann sich es irgendwie, glaube ich, so vorstellen. Oder eine Kombination aus Neurowissenschaft, Bewegung und Physiologie.
Ja, funktionelle Neurologie, glaube ich, trifft am besten, was natürlich dann auch vollkommen erst einmal ein vage Begriff ist für Zuhörer. Ja. Letztendlich geht es darum, dass man gewisse Bereiche im Gehirn aktivieren kann mit gewissen Übungen und dass dann positive Effekte auf benachbarte Bereiche gibt oder auch diese dann halt verändern kann sozusagen.
Magst du, entschuldige Ekin, ich weiß, du wolltest gerade was sagen.
Komm nicht dran hier.
Ja, jetzt geht's dir mal so wie mir.
Mel hat heute einen richtig guten Tag.
Magst du uns vielleicht kurz mal so einen Ansatz erklären? Wie kann man sich so eine Übung vorstellen? Wie baust du das auf? Wie arbeiten die Menschen mit dir zusammen?
Ja, sehr gern. Sehr oft kommen halt Menschen mit Problemen zu mir. So, dann kann man direkt auf dem Problem arbeiten. Wenn jemand einfach, ich habe auch schon jemanden gehabt, der so einen allgemeinen Check haben möchte, dann wird halt das Nervensystem komplett durchgecheckt. So die Haupt drei Punkte, die im neurozentrierten Training zuerst beachtet werden, sind das visuelle System, dann das vestibuläre System, was das gleichgewichtsverarbeitende System ist, und das die Propriozeption. Das ist die Wahrnehmung des Nervensystems über die Lage des Körpers in Raum und Zeit. Das sind die drei Hauptsysteme, mit denen unser Gehirn die aktuelle Lage in der Umgebung beurteilen kann und die Frage für sich beantworten kann, ist das jetzt hier sicher, wo ich bin? Ist das sicher? Das ist so die Hauptaufgabe des Gehirns, als zuerst Sicherheit zu gewährleisten. Wenn diese Frage negativ beantwortet ist, kommt das halt zu negativen Folgereaktionen, was halt bekannt ist als Schmerz, Schwindel. Alles, was halt irgendwie schlecht ist, wird dann vom Nervensystem so ausgegeben, damit man diese Situation irgendwie verlässt. Kann man zum Beispiel mit der Reisekrankheit, kann man es auch schön erklären, wenn man auf dem Schiff ist, nicht als Fisch, sondern auf dem Schiff ist, und die Augen halt gar keine Bewegung registrieren, wenn man nicht den Horizont sieht, sondern in der Kabine ist, aber das Gleichgewichtsorgan bemerkt halt, da bewegt sich relativ viel. Dann kann es bei manchen Menschen sein, dass diese Diskrepanz in der Sinneswahrnehmung das Gehirn sehr stark verunsichert und dieses dann halt mit Übelkeit, starker Übelkeit reagiert, dass man halt dazu bewegt wird, diese Situation zu verlassen. Genau. Das sind so die ersten drei Systeme. Dann steckt aber in dem Rucksack, das ist ein schönes Modell, der Rucksack des Nervensystems. Das Nervensystem trägt einen riesen Rucksack. Da sind halt diese drei Systeme drin, aber noch alles andere. Also psychische Belastung, Ernährung, Schlaf, also alles, was relevant ist. Und wenn das halt mal zu viel ist, diese Last, dann bricht es zusammen und dann kommt es zu diesen unerwünschten Folgereaktion. Und deswegen kann man da an vielen Stellen ansetzen. Also wenn jetzt irgendjemand irgendwo Schmerzen hat und die jetzt nicht akut da sind, weil halt ein Nagel im Knie steckt, sondern das eher so eine chronische Geschichte ist, kann man auch über, das heißt ja auch das multimodale psychobiosoziale Schmerzmodell, kann man halt über viele Facetten dann angreifen, diesen Schmerz halt wegzubringen. Und das ist halt ganz spannend und da bringt halt der neurozentrierte Ansatz über die Augen, über das Gleichgewichtsorgan nochmal einen Mehrwert dazu zu klassischen Behandlungsmethoden. War das die Beantwortung der Frage?
Danke. Ich habe jetzt nur gewartet, weil Ekin ja vorher was fragen wollte, nicht, dass ich gleich wieder reinschieße.
Genau, also ich wollte vorhin 5 Dinge fragen, allerdings habe ich wieder heute Gehirn wie Fisch. Jetzt war ich so fokussiert und habe zugehört, dass ich schon wieder vergessen habe, was ich fragen wollte. Spielt auch keine Rolle, weil an Fragen geht es uns nicht aus. Tino, was sind denn so die meisten Fälle, möchte ich es nicht nennen, weil das immer so plastisch ist, aber gibt es so eine Spezifikation, wo du sagst, das sehe ich in meiner Praxis am häufigsten, womit Menschen zu mir kommen? Also das kann ein Schmerzprofil sein, das können Menschen sein, wo du sagst, ne, bestimmte Körperteile, da habe ich den größten Erfolg oder da habe ich die besten Resultate. Gibt es da irgendetwas, was du verallgemeinern sagen kannst? Oder wenn auch nicht, dann plaudere gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Womit kommen die Menschen? Was sind so deiner Meinung nach die größten, schnellsten Erfolge?
Ich habe den neurozentrierten Ansatz über meine eigenen gesundheitlichen Probleme entdeckt und möchte halt auch dann vor allen Dingen in diesem Bereich halt helfen. Bei mir waren das halt Schwindel und Sehstörungen und darüber mache ich dann auch am meisten Werbung und deswegen kommen da auch Menschen vermehrt zu mir mit solchen Problematiken. Was mir auch ganz recht ist, weil ich habe da einfach persönlich die besten Erfahrungen und kann es am besten dann mitfühlen und denen auch helfen. Ich habe zum Beispiel aktuell Patienten mit Sehstörungen, ich habe Patienten mit Schlaganfall, Patienten mit, die eine Post-OP gehabt haben, aufgrund einer Trigeminus-Neuralgie. Und jetzt dann alle eigentlich irgendwie so ein bisschen an Schwindel und Sehstörung leiden. So in die Richtung. Ich würde aber natürlich auch liebend gern im Leistungssport Fuß fassen, aber das ist halt nicht so einfach, weil es kennt halt niemand diesen neurozentrierten Ansatz und die sind immer extrem skeptisch. Das ist so wie, der will uns unsere Arbeit wegnehmen oder so, aber es ist eigentlich eine hervorragende, unterstützende Arbeit, dass man das visuelle System zum Beispiel komplett mehr durchcheckt für Leute, die im Mannschaftssport sind. Und das hat halt auch starke Einflüsse auf die Leistung im Sport.
Ja. Ich denke aber, dass das im Kommen ist. Also es kann sein, dass ich ein verzerrtes Bild habe, aber ich denke, wir haben uns mit Timo darüber unterhalten, Mel, oder? Kann das sein in der Folge, wo er so ein bisschen auch mal erzählt hat? Also ich habe schon das Gefühl, es geht in Babyschritten voran, weil wir in Deutschland einfach nicht die schnellsten in allen Themen sind. Aber es ist immer mehr am Kommen und ich denke, dass wirklich, wenn wir in irgendwelche erfolgreichen Sportarten gucken, Mannschaften gucken, Sportler persönlich gucken, dann ist dahinter irgendwo in irgendeiner Schublade tatsächlich immer jemand mit involviert, der auch neurozentriert mit ihnen arbeitet und eben diese ganzen Trainingspläne genau um diese Faktoren ergänzt. Ich habe einfach aus purer Neugier eine Frage zu deiner persönlichen Geschichte. Du hast ja gesagt, du bist irgendwie durch deine eigene Geschichte auf Schwindel und Sehstörungen mehr oder minder spezifiziert, beziehungsweise ziehst die Leute natürlich auch an, was total plausibel ist. Was war denn bei dir das Thema, beziehungsweise wie kam es denn dazu, dass du A, diese Symptome hattest und B, dann irgendwann darüber dazu gekommen bist?
Ja, das kann ich jetzt als sehr lange Geschichte ausweiten.
Vielleicht können wir das ein bisschen abkürzen.
Ja, ich kürze ein bisschen ab. Genau. Na, ich hatte Probleme vor 8 Jahren oder so war das. Im Homeoffice bin ich eines Morgens, habe ich mich vor den Bildschirm gesetzt und das Bild hat komisch gewackelt. So, und dann gehst du zum Hautarzt, der schickt dich zum Augenarzt, der Augenarzt zur Neurologie, der Neurologe dann ins Krankenhaus, um halt da mal irgendwie schlimme Sachen auszuschließen. Letztendlich wurde da nichts gefunden. Ja, was schon mal gut ist, aber ich habe halt nicht locker gelassen und habe halt weitere Spezialisten gesucht, bis man halt mal da den richtigen findet, der sich damit auskennt. Muss man halt nach München zum Beispiel. Und die haben das dann nochmal sehr intensiv durchsucht und haben auch nichts gefunden, weil eigentlich so das Grundthematik ist dann schon irgendwie mehr so tumorgesteuert als Auslöser bekannt für dieses Augenflattern sozusagen. Ja, und die haben nichts gefunden. Ich hatte die Symptomatik immer noch und ja, dann hieß es halt, schauen Sie halt mehr in die Ferne, was halt als Bildschirmarbeiter schwierig umzusetzen ist. Aber na gut, ich habe mich halt dann irgendwie durchgemogelt. Die Zeit in einer großen Firma ging das. Die Leistung war reduziert, habe halt mehr Pausen wirklich machen müssen. Und dann vor 3 Jahren habe ich einen Corona-Infekt bekommen und der hat die Symptomatik nochmal richtig verschlimmert. Also da war es dann wirklich so, dass ich keine 10 Minuten mehr am Bildschirm habe arbeiten müssen. Ja, und dann war es mir eigentlich bewusst, boah, jetzt muss ich irgendwie Plan B suchen. Ich war dann halt wirklich krankgeschrieben, 18 Monate, habe dort angefangen dann halt mal so zu überlegen, was könnte ich noch machen, wenn es wirklich nicht mehr besser wird. Also ich habe parallel schon wieder diese Ärzte besucht. Die wollten dann halt zentral nervöse Medikamente einfach an mir ausprobieren. Ja, die sind von den Nebenwirkungen, also das Nutzen-Kosten-Verhältnis war da nicht so gut. Deswegen war das jetzt nicht so die Option für mich. Und habe halt überlegt, boah, ich muss halt irgendwas anders finden. Ich war schon immer sportbegeistert, habe da auch orthopädische Schmerzen, die ich halt durch die ständige Büroarbeit gehabt habe, selber super in den Griff bekommen. Also ich habe stark unter Rückenschmerzen gelitten und durch Kraftsport ist es halt weg. Also Sport kann man einfach nur befürworten. Und habe dann halt angefangen, da Fitnesstrainer-Lizenz zu machen. B-Lizenz, A-Lizenz, dann noch eine Ernährungsberater rangehangen, dann noch Personal-Trainer-Lizenz. Dann bin ich ja, wie er auch, in die Health-Coach-Ausbildung gekommen, weil ich den Timo Osterhaus den habe ich mal in irgendeinem Podcast gehört und fand das halt also genial mit einfach messen im Blut, dann halt was machen und dann wieder messen. Ist halt nicht so esoterisch behaucht, sondern einfach wissenschaftlich fundiert und sowas gefällt mir halt einfach. Genau, und über das Live-Event bin ich dann eigentlich wirklich zu dem neurozentrierten Training gekommen, das halt dort vorgestellt wurde, so ein bisschen Ganganalyse, ein bisschen was man drauf geachtet hat. Das hat mich halt total interessiert. Bewegung und was kann ich aus Bewegung machen? Und dann hat halt der Ausbilder dort auch gesagt, bei Sea Health in Amerika, das wäre halt super. Und dann bin ich gleich auf die Internetseite von denen gegangen. Die haben da so einen 8-stündigen kostenfreien Kurs, haben mir den gegönnt. Also so ist eh der Köderkurs, weil der kostet nichts. Und das hat mich halt sofort abgeholt, weil das sind halt die ganzen Tests, die ich bei Neurologen schon gesehen habe, die wurde keiner was erklärt. Was wird eigentlich geschaut? Die werden da ganz fein erklärt. Die werden erklärt, wie man das bei einem Klienten praktisch durchführt, wie man die anleitet, diese Tests. Und wenn da minimale Abweichungen sind, was das bedeutet. In der Schulmedizin wird halt eher geschaut, dass halt so richtig grobe Schnitzer, also wenn dann grobe Ausfälle sind, dann wird halt geschrieben, okay, das ist jetzt wirklich nicht so optimal, aber in dem neurozentrierten Ansatz ist halt so, wir schauen uns schon nach kleinsten Abweichungen, weil halt schon die kleinsten Abweichungen dann zu Problemen führen können auf Dauer. Und so bin ich halt dort gelandet und das hat mir so gut gefallen, ich habe praktisch alles bei denen gemacht und ja, habe da halt auch dann meinen Abschluss nach 6 Monaten dann erhalten und ja, weiß unglaublich viel, also vom Umfang ist es unglaublich. Ich sage es immer gern, die Fitnesstrainer B-Lizenz, glaube ich, da habe ich den Stoff auf eine Woche durchgehabt.
Nee, das ist dabei. Also über eine B-Lizenz brauchen wir echt nicht sprechen hier. Das ist, das habe ich auch. Was du da lernst, das ist, ja.
Ja, das ist relativ schnell durch. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wie schnell ich beim Health Coach war in der Athletics Academy.
Jetzt kannst du es sagen.
Ja. Ja, da hatte ich den Stoff allen 3 Wochen durch und ich glaube, die Prüfung war dann auch relativ schnell. Und für das ganze neurozentrierte Zeug habe ich halt 6 Monate gebraucht.
Ja.
In Vollzeit. Dann sieht man mal ungefähr, kann man es abschätzen, wie umfangreich das ist.
Genau. Und man muss natürlich auch bedenken, Tino, ne, mit der Zeitverschiebung. Ich glaube, das war ja auch teilweise nachts, oder wenn ich mich nicht täusche, wenn ich so das in deinen Instagram-Stories geguckt habe, ja.
Was war nachts? Was habe ich schon wieder verpasst?
Ja, das sind Live-Kurse, die er halt gibt. Die werden zwar aufgezeichnet und man kann es danach schauen, aber ich bin halt immer gern live dabei, um dort Fragen zu stellen. Und die gehen halt von 17 Uhr bis 2 Uhr in der Nacht. Und das ist dann immer so ein tolles Event.
Das geht noch. Meine Breathwork-Ausbildung ging immer von 1 bis 4 nachts. Also das war... Puh. Ich möchte aber trotzdem nochmal drei oder vielleicht auch 5 Schritte zurück. Also, erstens, ich möchte bitte unbedingt von dir den Link oder irgendwie was haben, wie ich auf diesen Kurs oder auf diese Seite komme. Bitte.
Okay.
Weil wir können nicht genug Wissen haben und ich hoffe, ich wünsche mir, Universum, dass ich nicht auf die Idee komme, schon wieder die nächste Ausbildung zu machen. Wenn, dann, Tino, haben wir auf jeden Fall noch ein Hühnchen zu rupfen.
Okay.
Das erstmal dazu. Und du hast zwischen den Zeilen irgendwann gesagt, so du magst diesen wissenschaftlichen Ansatz. So. Wir beide kennen uns noch nicht gut. Und ich bin diejenige, die aus der puren Wissenschaft kommt und alles an Esoterik früher abgelehnt hat und heute sich denkt, was war damals nur mit mir los? Warum habe ich das alles nicht gesehen? So. Und das sind die einleitenden Worte für meine Frage. Wenn du heute zurückblickst auf deine Symptome, auf deinen Schwindel, auf deine Sehstörung, was glaubst du, was die Ursache war?
Ah ja, genau. Stimmt, die Frage hatte ich vorhin gar nicht so richtig beantwortet. Aber das ist so, im Redefluss vergisst man dann irgendwann mal.
Die habe ich, glaube ich, auch gar nicht gestellt, deswegen gar kein Thema.
Doch, nee, irgendwie. Ich war damals auch extrem genervt davon, dass halt in der Schulmedizin kein Finger eigentlich aufs Problem gelegt wird und da nichts gefunden wird und habe halt auch irgendwo mal angefangen, so in wissenschaftlichen Veröffentlichungen halt umzuschauen. Ich habe ja die Augenbewegungsdiagnose eigentlich vorher schon selber mal einen Namen geben können, bevor die das in München geschafft haben, was halt Ocular Flutter ist, und in den Veröffentlichung gibt es halt mehrere Punkte, was halt der Grund sein kann. Hauptpunkt ist Tumor, habe ich ja schon gesagt. Irgendwas, was halt im Kopf wächst, eine raumfordernde Maßnahme, wo ich sehr froh bin, dass es das nicht ist. Dann gibt es noch gravierende Entzündungen, zum Beispiel im Nervensystem, Hirnhautentzündung oder sowas. Das kann auch in die Richtung gehen. Und Punkt 3 sind Virusinfekte. Und ich hatte in dem Jahr, bevor das aufgetreten ist, war ich eigentlich konstant krank. Ich weiß gar nicht, wie viele Infekte das waren, aber das war am Stück. Und ein Haufen Antibiotika, was ich da geschluckt hatte. Aber auch den Epstein-Barr-Virus, pfeiferisches Drüsenfieber. Und der wird da sehr gern in Verbindung mitgebracht. Und es spricht auch dafür, dass halt das Coronavirus, dass es danach schlimmer geworden ist, spricht halt dafür, dass es irgendwo virusbedingt einen kleinen Schaden im Gehirn gegeben hat, den man natürlich mit den bildgebenden Verfahren nicht auflösen kann. So, aber das bestätigt ja halt irgendwie niemand. Hier in Deutschland zum Beispiel. Weil das kann man auch nicht nachweisen. Das ist nicht so, dass man jetzt da ein Bild macht und dann sieht man jetzt, oh, da hat der Epstein-Barr-Virus seine Unterschrift gegeben. Der ist es gewesen. Nee, ich bin der starken Überzeugung, dass es halt einfach so ein Schaden, Virusschaden ist. Genau. Und aufgrund der Ausbildung, und das ist auch ein ganz interessantes Thema, zusammen mit den Ausbildenden in der USA, ich habe halt die ganzen Tests an mir selber gemacht, diese halt auch gefilmt und alle Auffälligkeiten denen dann mal geschickt. Die haben das meinen Fall dann auch intern halt mal vorgestellt. Und man konnte dann ziemlich gut eigentlich einen Finger drauflegen, dass es halt ein Defizit im Kleinhirn ist. So, Kleinhirnstörung. Und ich weiß das jetzt, dass es eine Kleinhirnstörung ist. Fürs Kleinhirn kann man viele Übungen machen. Ich habe die Übung jetzt schon seit einem Jahr im Programm und die schlimmen Symptomatiken wie Schwindel und Übelkeit habe ich eigentlich vollkommen im Griff. Die Augenbewegungsstörung an sich, dieses leichte Flattern, ist immer wieder da, aber da habe ich mein Trainingsvolumen an und nicht so hochgeschraubt. Denke ich mal, dass ich das in den Griff bekommen würde, weil dann müsste man schon 20 bis 40 Minuten visuelles Training am Tag machen. Und da ist der Leidensdruck einfach noch nicht so hoch. Also ich habe schon noch Probleme. Ich habe schon noch Probleme im Alltag. Vor allen Dingen, was die visuelle Suche im Raum sozusagen betrifft. Wenn ich einkaufen gehe, in einem neuen Supermarkt und suche Produkte im Regal. Früher war das so, man springt halt kurz drüber und dann findet man das. Heutzutage muss ich es langsam Reihe für Reihe einfach so abtasten, bis ich es dann halt einfach finde, weil durch die schnellen Blicksprünge, da verliere ich komplett die Orientierung. Oder was mir auch echt bitter ist, ist Pilze suchen im Wald. Hm. Ja, das ist ganz, ganz, ganz komisch. Da gehe ich, bleib stehen, sehe nichts, schau wieder hoch, schau wieder runter und auf einmal ist da ein Pilz, den ich vorher nicht gesehen habe und denke, komische Effekte, ja.
Kann man sich drüber streiten, ob das an den Augen oder an den Pilzen liegt, ne?
Ja.
Genau. Ja, mega, danke für diese Einblicke.
Ich möchte doch mal ganz kurz zurück, Tino. Du hast so diese Thematiken angesprochen, wo du ja dein Wissen anwendest und bei welcher Personengruppe. Mich würde jetzt mal spezifisch ein Schlaganfallpatient interessieren, also der vielleicht so eine Halbseitenlähmung hat. Wie gehst du davor? Was machst du dem für Übungen? Was rätst du ihm? Was kann der auch zu Hause dann selber machen, um einfach diese Problematik ein bisschen zu beheben?
Also bei Schlaganfallpatienten gehe ich halt meist so vor, dass ich wirklich versuche, jeden Bereich, es gibt für jeden Bereich am Gehirn irgendwie Tests, die man machen kann, um herauszufinden, ist der kompromittiert oder nicht. Versuche da so viel durchzutesten, wie es geht, um halt wirklich herauszufinden, okay, wo sind jetzt überall die Probleme? Und gehe dann halt mit gezielten Übungen vor. Also das ist halt hochgradig individuell. Also jeder Schlaganfallpatient hat irgendwie andere Symptomatiken und andere Bereiche, die betroffen sind. Was ein sehr wichtiges Thema ist bei Schlaganfallpatienten, ist die Atmung, dass man über Atemmuster versucht, das Gehirn wieder besser mit Sauerstoff zu versorgen, so dass allgemein die Bereiche da schon mal empfänglicher sind für Aktivierung. Genau. Und dann hängt es wirklich vom Schlaganfallpatienten ab. Es gibt welche, die haben halt Probleme im Kleinhirn, so wie ich. Dann mache ich spezifische Kleinhirnübungen als Hausaufgabe. Versuche das immer relativ gering zu halten vom Aufwand her, dass das Trainingsprotokoll höchstens 3 Minuten oder so sind, aber dann lieber öfters am Tag machen, um auch da die Neuroplastizität anzusprechen. Das heißt also das Vermögen des Gehirns, sich auch eigenständig verändern zu können. Wie so ein Muskel, den man halt mit einem Reiz beaufschlägt, indem man mit dem Gewicht trainiert und der sich dann halt zum Wachstum bringt, ist das mit dem Gehirn nicht anders. Wenn ich immer wieder Bereiche anspreche, dann bemerkt das Nervensystem, das ist wichtig, dann werden da neue Verbindungen geknüpft und dann funktioniert das auch besser. Und bei Schlaganfallpatienten ist es nicht so, dass es so extrem schnell geht, aber man merkt halt schon schrittweise so ein bisschen Veränderung. Also da muss man jeden kleinen Schritt feiern. Mhm.
Nur nochmal, weil du meine Frage ja nicht beantwortet hast. Ich weiß nicht, ob du sie bewusst nicht beantwortet hast. Also ich verstehe, es gibt unterschiedliche Formen. Aber nenn mal nur ganz kurz eine explizite Übung, die du dem für zu Hause gibst.
Ja, das ist schwierig. Das kommt halt darauf an, was jetzt betroffen ist. Du hast jetzt gesagt, Halbseitenlähmung zum Beispiel. Dann muss ich gucken, welche Bereiche es sind. Letztendlich kann ich zum Beispiel gut über Augenbewegungen Hemisphären aktivieren, allgemein. Genau, dass ich das vorschalte, dann mache ich halt zum Beispiel allgemein Blickfolgebewegungen in irgendeine Hemisphäre, also zum Beispiel nach links aktivieren gut allgemein den linken Kortex. Wenn da jetzt die Probleme sind, macht man halt zuerst einmal das, dass da so eine prinzipielle Aktivierung drin ist. Und dann versucht man über motorische Bewegungen der Körperseite, die gelähmt ist, also insofern es halt funktioniert, da aktiv zu werden. Und man kann halt noch viele andere Reize vorher geben, also sensorische Reize direkt auf die Haut, wie leichte Berührung, Vibration, Wärme, Kälte, Spitzstumpf, all diese sensorischen Pfade gehen dann wieder zurück ins Gehirn und aktivieren wieder Bereiche, so dass dann die Bewegung auch wieder leichter wird anzusteuern. Mhm. Hast du es beantwortet?
Ja. Ich weiß, es ist nicht so einfach, weil es einfach so viele unterschiedliche Formen gibt. Mir war einfach eben nur wichtig, wie oder ja, für mich interessant und vielleicht auch für die Zuhörerschaft interessant, wie du da vorgehst. Du hast jetzt, während du gesprochen hast, das Thema Augenbewegungen angesprochen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die Probleme mit den Augen haben. Ich stelle mir jetzt nur vor, ich weiß es nur noch von der Ausbildung, als wir das Live-Event hatten. Wir haben da irgendwie mit einem Stift, Folge einem Stift.
Ja.
Ist es so? Gibt es da andere Methoden?
Ja, das visuelle System hat unglaublich viele Fähigkeiten, die man testen kann und fördern kann. Und da sind halt Blickfolgebewegungen, sind halt eine davon. Genau. Ja. Soll ich alle aufzählen?
Nee. Aber ist es wirklich so, dem Finger in unterschiedlichen Richtungen folgen oder arbeitest du da mit Schnüren, wo Kugeln dran sind?
Naja, genau, wenn du es jetzt schon so bewusst ansprichst. Ja. Die Brockschnur, ja, mit der kann man auch arbeiten, genau. Es gibt halt echt ganz viele interessante Tools, die man dann auch benutzen kann. Also ich benutze seltener gerne einen Finger, sondern es ist wichtiger, ein klares Ziel zu haben. Also irgendwie kleine Buchstaben, kannst eine Kreditkarte nehmen im schlimmsten Fall und nimm die halt auf Armlänge her als visuelles Ziel, weil damit kann man halt beobachten, wenn das unscharf wird oder dann ist man halt in einem Bereich selber, wo man halt Defizite hat. Genau.
Und es ist dann so, dass man, glaube ich, versucht, oder wenn wir jetzt bei der Visitenkarte bleiben, dass wir halt versuchen, diese Schrift immer, egal in welchem Abstand, scharf zu sehen.
Ja, ja, genau. Und das auch, genau, das ist ja auch so ein Ding. Beim Augenarzt oder beim Optiker wird halt bloß die statische Sehschärfe so ein bisschen herangezogen als Maß aller Dinge. Aber man sollte auch in Bewegung gut klar sehen können, zu verschiedenen Kontrastverhältnissen. Da gibt es halt noch so viele andere Aspekte, die da noch mitspielen beim Sehen.
Ja, ja, ich denke, dass es relevant ist, dass wir nochmal hervorheben, wer, warum ein neurozentriertes, ich nenne es jetzt mal Training oder Ansatz, braucht. Also das ist jetzt gar keine Frage, die von mir auskommt, aber ich denke, das ist einfach für die Zuhörerschaft wichtig, gerade für die Menschen, die das zum allerersten Mal hören. Ne? Ich kann mir einfach vorstellen, dass jemand, der jetzt sagt, ja, aber ich habe ja eigentlich beispielsweise jetzt keinen Schlaganfall gehabt oder ich habe keinen Schwindel und keine mir bewusste, bekannte Sehstörung, wo kam denn der Ton her? dass diese Menschen irgendwie einen Ansatz an die Hand bekommen. Tino, ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst. Warum sollte ich jetzt beispielsweise Tino oder einen anderen Experten aufsuchen? Wo kann mir das im Leben tatsächlich helfen? Vielleicht magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Ja, gern. Also die allgemeine Erfahrung, die ich habe, ist, Leute, denen nichts fehlt, die gehen gar nicht auf die Suche nach sowas. Also solange die Gesundheit nicht angeschlagen ist, wird da auch nichts gemacht in dem Bereich. Leider. Meistens kommt leider, man dann leider, erst, leider. Wenn etwas fehlt. So, das ist das Erste. Mhm. Man kann allerdings hervorragend neurozentriert arbeiten, um Leistung zu steigern. Also ihr arbeitet ja auch sehr gern mit Blutwerten. Ich habe nicht so die Möglichkeit, ich kann es zwar begleiten und auch auswerten, aber man kann auch halt einfach über das Nervensystem halt die Leistung steigern. Das Nervensystem hat so zwei Modi. Das eine ist halt einfach dieser Schutzmodus, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wenn es sich nicht sicher fühlt, dann kommen halt Einschränkungen, dann kommen Bewegungseinschränkungen, dann kommen Leistungseinschränkungen zu Tage, die neurologisch begründet sein können. Genau. Und wenn ich das halt aufarbeiten kann, indem halt zum Beispiel das Gleichgewichtsorgan richtig stimuliert wird, dass diese Signale wieder besser verarbeitet werden im Gehirn, dann wird diese Bremse gelöst und ich habe mehr Leistung zur Verfügung. Ja, zum Beispiel im Sport oder im Alltag. Viele kennen zum Beispiel auch, dass sie aufstehen aus dem Bett und das wird schwarz vor Augen. Dieser Blutdruckabfall, der wird gesteuert über das Gleichgewichtsorgan. Es kommen Lageveränderungen und über autonome Regelschleifen wird dadurch dann eigentlich der Blutdruck sollte hochgefahren werden. Aber wenn das Organ nicht richtig funktioniert, dann habe ich halt diesen Effekt. Das lässt sich aber prima wegtrainieren, also durch Gleichgewichtsübungen, die allerdings anders ausschauen, als es so im Volksmund bekannt ist, wie auf wackeligen Boden zu stehen mit einem Bein, sondern da gehören halt gezielte Kopfbewegungen dazu und Translation. Genau.
Meine persönliche Erfahrung war auch, wenn ich da mal wieder was plaudern darf, ich hatte beim Timo tatsächlich mal ein Assessment und er hat, keine Ahnung, 15 Minuten mit mir gearbeitet. Und was in diesen 15 Minuten passiert ist, das war unbeschreiblich. Also um hier wirklich auch mal meine persönliche Erfahrung mit einfließen zu lassen. Ne? Das ist nicht nur etwas, wo ich jahrelang dranbleiben muss. Natürlich ist das die Empfehlung und natürlich sollten wir alle präventiv sehr, sehr viel tun. Und es ist nichts, wo ich einmal hingehe, was ich irgendwie einmal 10 Minuten mache und dann sind all meine Probleme an der Ursache gepackt und gelöst ein für alle Mal. So ist es natürlich nicht. Also Ziel ist es schon, hier regelmäßig dran zu bleiben und eben wie den Muskel auch alles zu trainieren, damit eben diese ganzen Informationsweiterleitungen in unserem Nervensystem und zentralen Nervensystem eben vonstatten gehen können. Nichtsdestotrotz haben mir damals diese 15 Minuten richtig gezeigt. Also wir haben, das war halt im Trainingskontext, im Krafttrainingskontext, in der Bewegungsausführung, weil ich nämlich schon seit eh und je, seitdem ich denken kann, immer sage, und das ist natürlich auch ein Glaubenssatzthema dahinter mittlerweile, aber dass ich unbeweglich bin. Ne? Und ich habe for real einfach das Thema, dass ich bin halt nicht geboren, um Spagat zu können. So, ich müsste das halt einfach wahrscheinlich 10 Jahre trainieren, dann würde ich das vielleicht irgendwann hinbekommen, vielleicht auch nicht, sei dahingestellt. Aber es sind immer mit Schmerzen verbunden. Der Bewegungsapparat funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Und ich hatte richtig arg ein Thema bei RDLs und bei der Kniebeuge, bei den Squats mit der Langhantel. Und nach diesen 15 Minuten, ciao. Einfach nur ciao. Also da waren Welten in der Ausführung. Wirklich, es waren Welten in der Ausführung. Und dieser Schmerz, den ich sonst immer im unteren Rücken verspürt hatte, war weg. Und jetzt kann man darüber streiten, ja, wenn du die richtige Technik anwendest, dann tut's natürlich nicht weh. Ja, verdammte Axt. Aber wenn dein Körper rein motorisch nicht es gebacken bekommt, diese Technik richtig auszuführen, wegen einer Fehlverschaltung oder einer Fehlreiz, nicht Weiterleitung, dann kriegst du es halt nicht hin. Und das war für mich quasi so der Moment, wo ich mir dachte, boah, ciao. Also ich brauche das und ich bin seit einem Jahr nicht ganz so krass im Sportgame, wie es eigentlich sonst immer war. Also ich gehe trotzdem noch zum Kraftsport, aber halt nur noch 2-mal die Woche oder so. Und früher immer so 5 bis 6-mal die Woche. Und ich muss sagen, ich habe ein Jahr habe ich das so beherzigt, dass ich laienhaft versucht habe, und ich finde das eigentlich gar nicht schlimm, mir bei YouTube irgendwelche Videos anzugucken oder auch so ein paar Live-Calls oder so aus unserer Ausbildung damals rauszupicken mit gewissen Übungen. Und dann habe ich quasi einfach, insbesondere vor dem Unterkörpertraining, also wenn Beine dran waren, war das unverhandelbar für mich, dass ich mindestens 10 Minuten davor irgendwelche Übungen mache, mich komplett durchmobilisiere. Und da ging schon meine Vorbereitung auf mein Beintraining, ging schon eine halbe Stunde. Aber ich sag euch wirklich, das war krass, was in dem Jahr passiert ist. Und es geht mir nicht um Muskelwachstum, ne? Es geht nicht darum, boah, ich hatte den geilsten Hintern, den man haben kann in einem Jahr. Es geht um die Bewegungsausführung, es geht um die Schmerzfreiheit und es geht um die Progression, die ich im Training hatte. Und seither bin ich sehr fasziniert von Neuroathletik, beziehungsweise, wie du es sagst, von dem neurozentrierten Ansatz. Jetzt habe ich schon wieder echt Werbung gemacht. Man könnte immer meinen, wenn ich so Ausflüge mache, dass ich diesen Job mache, aber tue ich nicht.
Ja, aber das ist alles Schöne, was du jetzt da beschrieben hast, dass das auch oft überraschend ist, dass der Körper reagiert in der Geschwindigkeit des Nervensystems und das ist halt extrem schnell. Also ich kann durch Reize extrem schnell Veränderungen schaffen und das ist sehr überraschend für viele Menschen, dass ich irgendwas am Fußgelenk mache und auf einmal kann ich mit der linken Schulter viel weiter mich bewegen oder so. Ja. Das ist schön, dass das auch bei dir so voll positive Effekte hinterlassen hat.
Voll. Willst du noch weitersprechen? Nee.
Ich glaube, ich habe jetzt erstmal einen guten Monolog abgehalten. Gut.
Ich würde ehrlich gesagt schon zum Ende kommen. Tino, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, dass wir irgendwann in das Bayerische abdriften. Das ist Gott sei Dank nicht passiert, sonst würde uns, glaube ich, hier keiner verstehen. Ihr müsst nämlich wissen, Tino wohnt eigentlich so ziemlich ums Eck bei mir. Aber genau. Tino, noch ganz kurz, wo können dich die Leute finden? Wie können dich die Leute kontaktieren?
Boah, ich habe Auftritt in sozialen Medien, eine eigene Webseite. Auf Google findet man mich, über meine Telefonnummer kann man mich kontaktieren. Also die regulären Wege einfach.
Also soziale Netzwerke sprechen wir hier, Instagram, LinkedIn, Facebook, alles oder genau. Nur eins oder alles?
Alles. Alles. Okay. Alles.
Also, all in. Genau. Wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes, wo dich die Menschen finden und kontaktieren können. Und ich sag mal, ganz lieben Dank, dass du uns den Einblick in ein neues, spannendes Themengebiet gegeben hast, was vielleicht ganz bald noch mehr Beachtung finden wird.
Hoffentlich. Auch von mir herzlichen Dank, Tino, für diesen Raum hier heute, für deine Zeit. Ja, wir bleiben auf jeden Fall connected.
Dankeschön.
An dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke, dass du bis hierher wieder dabei warst. Danke für all deine Zeit und all deine Liebe, die du auch hier in unseren Podcast steckst. Und wir hoffen, dass du für dich natürlich was mitnehmen konntest. Denk bitte an die Bewertung der Show und wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Bis dahin.
Bis zur nächsten Folge.